Ich bedanke mich für die freundliche und wertschätzende Begrüßung und auch für die Einladung hierher nach Laas. Und das setzt jetzt sicher den Ton für die Veranstaltung, die wir heute miteinander erleben dürfen. Ich habe sie jetzt schon mehrmals mitmachen dürfen. Ich habe noch im Kopf das Bild von der Gewinnerin der letzten Ausgabe 2017, Julia Weber. Sie hat hier gewonnen mit dem Roman »Immer ist alles schön«. Und das war bei der Preisverleihung und sie hat sich so gefreut und Manfred Papst, der sie vorgeschlagen hat, ist dann auf sie zugegangen und die haben sich so umarmt und dann ging Manfred Papst weg und Julia Weber stand dann noch so da und wer möchte mich jetzt noch umarmen? Das war ein schönes Bild, das ich mitgenommen habe. Und so machen wir das hier in Laas. Also wir sind freundlich und wir sind auch auf konstruktive Weise kritisch. Ich darf die Autorinnen und Autoren auch begrüßen. Das sind in der Reihe, der Reihenfolge, wie Sie lesen werden, Marco Dinic, Angela Lehner, Emanuel Mess, Lola Randl und Nico Steufberg. Ich darf daran erinnern, dass es Mut erfordert, sich hier sozusagen coram publico mit einem Text zu präsentieren, an dem man lange gearbeitet hat und dann vor Zuhörern auch durchaus mal eben einen kritischen Kommentar zu bekommen. Also jeder, der mal in der Schule seinen Aufsatz vorlesen musste vor der Klasse, weiß vielleicht, wie man sich da fühlt. Informationen rund um den Wettbewerb gibt es hier in dieser Broschüre, die auch draußen aufliegt. Außerdem möchte ich Sie hinweisen auf den Blog dasdebüt.de. Da gibt es schon vorab Interviews mit den Autorinnen und Autoren, die heute hier lesen werden. Und auch auf Facebook, auf der Facebook-Seite zu diesem Blog sollen Beiträge erscheinen. Außerdem, auch ganz wichtig, draußen im Foyer gibt es einen Büchertisch. Ich bin sicher, die Bücher werden weggehen wie die warmen Semmeln und am Nachmittag werden wir wahrscheinlich um Nachschub telefonieren müssen. Und jetzt komme ich gleich zur Jury, die sich heute hier mit mir auf dem Podium versammelt hat, um die Bücher auch zu würdigen und kritisch zu besprechen. Ich fange vielleicht mit den Neuzugängen an. Wir haben drei Stammjurorinnen, Juroren und zwei neue in der Mannschaft, Frauenschaft. Mir zur Linken sitzt Gabriele Wild. Sie ist, wie gesagt, neu dabei heute beim Franz Tumler Literaturpreis als Jurorin. Sie hat sich auf ganz verschiedenen Feldern mit der Literatur auseinandergesetzt. Sie war Mitarbeiterin bei Produktionen des Tiroler Landestheaters. Sie war Mitglied beim Tiroler Literaturmagazin Cognac und Biskotten. Und sie war am Institut für Germanistik in Innsbruck als wissenschaftliche Mitarbeiterin tätig, ebenso als solche am Forschungsinstitut Brennerarchiv. Seit 2014 ist sie Kulturbeirätin des Landes Tirol und seit 2015 konzipiert und gestaltet sie in Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus am Inn das Lyrikfestival Orte. Und im vergangenen Februar durften wir sie auch für die Sendung Forum Literatur interviewen zum Thema Südtirol und die Literatur. Und ich heiße herzlich willkommen, bitte einen Applaus für Gabriele Wild. Links von Gabriele Wild sitzt unser zweiter Neuzugang, das ist Hans-Peter Kunisch, aus der Schweiz zu uns gereist. Auch er diesmal neu mit dabei. Er hat sein Studium der Philosophie mit einer literaturwissenschaftlichen Arbeit abgeschlossen. Die Arbeit ist auch publiziert worden und heißt Gefährdete Spiegel, Körper in Texten der frühen Moderne. Und darin setzt er sich mit Robert Musil, Arthur Schnitzler und Franz Kafka auseinander. Er ist freier Journalist und schreibt für die Süddeutsche Zeitung, für die Zeit und den Tagesspiegel. Ich habe auf Zeit Online einen schönen Artikel von ihm gelesen über Philippe Jacotet, den ich selber auch sehr schätze. Und ich habe mich auch gefreut über seine Rezension von Jaroslav Rudisch Winterbergs Letzte Reise, ein Buch, das mir geholfen hat, auch diesen Winter zu überschienen. Hans-Peter Kunisch hat sich auch dem literarischen Schreiben gewidmet. 2006 hat er einen Roman, ein Prosawerk veröffentlicht mit dem Titel Die Verlängerung des Markts in den Abend hinein. Das heißt, er ist hier Juror, aber er kann sich auch in die Position eines Autors hineinversetzen. Wir freuen uns, dass Sie Lust hatten, heute nach Laas zu kommen, und herzlich willkommen, Hans-Peter Kunisch. Zu meiner Rechten Daniela Striegel. Sie ist die dienstälteste Jurorin hier in der Gruppe. Sie ist eine mehrfach ausgezeichnete Literaturwissenschaftlerin, unter anderem mit dem österreichischen Staatspreis für Literaturkritik und mit dem Berliner Preis für Literaturkritik. Das sind nur einige ihrer Auszeichnungen. Sie forscht und lehrt am Institut für Germanistik in Wien. Sie ist als Biografin tätig. Sie hat ein Buch veröffentlicht über die österreichische Schriftstellerin Marlene Haushofer, deren Buch Die Wand eines der Lieblingsbücher von Nico Stäufberg ist. 2016 hat sie eine Biografie über Marie von Ebner-Eschenbach veröffentlicht. Berühmt sein ist nichts, ist der Titel. Und dann gibt es noch ein sehr lesenswertes Buch von ihr zur Kunst des Schreibens. Ich hatte Gelegenheit, mit ihr ein Interview darüber zu führen. Dieses Buch heißt Alles muss man selber machen, Biografie, Kritik, Essay. Ich empfehle das allen, die für die Schule oder für die Uni mal einen Text schreiben müssen, als Referenz. Und auch den heutigen Preis werden wir selber über die Bühne bringen. Daniela Striegel, herzlich willkommen. Ganz links außen, auf dem links außen Feld, Gerhard Ruiz. Er ist Autor von Gedichtbänden und Übersetzer von Dichtung. Für uns Südtiroler ist er wichtig als der aktuellste Übersetzer der Lyrik von Oswald von Wolkenstein. Seit 2012 darf er den Berufstitel Professor führen. Er ist Vorstandsmitglied der IG Autorinnen und Autoren und Geschäftsführer der IGA Autoren. Das heißt, er ist ein Literaturgewerkschaftler und setzt sich sehr für die Rechte von Autorinnen und Autoren ein. Und da geht es um verschiedene Sachen. Besonders heikel ist die Situation im digitalen Zeitalter, wo es ja darum geht, dass sich Texte in unkontrollierbarer Weise verbreiten und überall gespeichert werden. Und Gerhard Ruiz setzt sich dafür ein, dass auch dafür Autorinnen und Autoren vergütet werden. Ich habe immer ein Zitat von Gerhard Ruiz im Kopf, so im Alltag. Er hat mal gesagt zu mir, ich stehe immer um 5 Uhr auf, sonst frisst der Tag mit mich auf. Und das zeigt, wie viel beschäftigt er ist. Was ich auch über ihn herausgefunden habe, abgesehen davon, dass er Musiker ist, er spielt Fußball und schreibt auch darüber. Und deswegen heiße ich Sie zum heutigen Literaturmatch als Linksaußen. Herzlich willkommen, Gerhard Ruiz. Und ganz rechts Manfred Pabst. Er ist ein bekannter Kulturjournalist, Schweizer mit langjähriger Erfahrung, also beides Kulturjournalist und Schweizer mit langjähriger Erfahrung. Seine Arbeit wurde ausgezeichnet mit dem Zürcher Journalistenpreis und dem Alfred-Kerr-Preis für Literaturkritik. Er ist der erste Schweizer Journalist, der diesen Preis bekommen hat. Sein Stammblatt, mit dem er sehr verbunden ist, ist die Neue Zürcher Zeitung. Für die Neue Zürcher Zeitung hat er die NZZ am Sonntag mitbegründet, eine Beilage, deren Leiter, also er leitet für diese Beilage seit 2002 das Kulturressort. Und in der NZZ am Sonntag veröffentlicht er seit der Gründung dieser Beilage auch seine Kolumne Zugabe, und zwar ununterbrochen, also es gab nie eine Unterbrechung wegen Krankheit oder Urlaub. Bemerkenswert finde ich, dass er in dieser Kolumne auch auf die Vorschläge seiner Leserschaft eingeht, was die Themen betrifft. Als Buch wollte er sie nicht veröffentlichen, die gesammelten Kolumnen, aber man kann die Zugabe online nachlesen. Manfred Pabst, heute hier als bewährter Juror. Ich freue mich sehr. Herzlich willkommen, Manfred Pabst. Dann lassen wir es weitergehen. Ich bitte Marco Dinic als ersten Autor zu uns auf die Bühne zu bekommen. Einen Auftrittsapplaus. Marko Dinic ist 1988 in Wien geboren. Seine Kindheit und Jugend hat er in Belgrad verbracht. Das zu wissen ist wichtig, eben auch für das Buch, aus dem er lesen wird. In Salzburg hat er Germanistik und jüdische Geschichte studiert. Er ist heute in Laas mit seinem Debütroman Die guten Tage, erschienen im Schollnai Verlag. Ich habe noch die Information erhalten im Internet, dass Marko Dinic am 24. März 2009 mit dem Schreiben angefangen hat. Das ist kein zufällig gewähltes Datum, sondern der 10. Jahrestag des Beginns des NATO-Bombardements auf Serbien. Und Serbien ist auch das Thema in seinem Roman »Die guten Tage«. Wir werden in dem Buch hineinversetzt in einen Bus. Der Ich-Erzähler fährt mit diesem Bus. Er kommt aus Belgrad und fährt von Wien zurück nach Belgrad. Er hat es geschafft, sich aus dem serbischen Nachkriegselend herauszulösen, hat einige Jahre in Wien verbracht, mit seiner Familie, von der er sich sehr distanziert hat, nur über Skype kommuniziert. In diesem Bus wird gesoffen, geraucht, es ist sehr, sehr unangenehm, es herrscht schlechte Luft, es wird politisiert, auf sehr chauvinistische Art und Weise. Und in dieser Situation fängt der Ich-Erzähler an, sich mit seinem Sitznachbarn zu unterhalten, der eine sehr krause Figur ist. Der sagt, er ist Elektriker, er schreibt aber auch ein Buch über seine Familiengeschichte und über den Balkan. Und im Dialog mit diesem Sitznachbarn steigen in dem Ich-Erzähler alle möglichen Ressentiments, Meinungen und Gefühle auf, die er uns dann auch ungefiltert durch das Buch, durch die Ich-Erzählung mitteilt. Ich wollte Sie nur mal jetzt kurz mit diesen paar Bemerkungen hineinholen ins Buch. Das Weitere überlasse ich jetzt dem Autor. Marko Dinic, wir bitten um Ihre Lesung.
Eigentlich wurde schon das Wichtigste gesagt zu den Teilen, die ich jetzt lesen werde. Vielleicht ein kleines Detail, der Ich-Erzähler kehrt 10 Jahre, nachdem er seine vermeintliche Heimat verlassen hat, zurück zur Beerdigung seiner Großmutter, um seiner Großmutter ihren Ehering als Grabbeilage wiederzugeben. Leise fiel die massive Holztür in ihr Schloss. Der Raum, in dem Großmutters Sarg auf einem viel zu kurzen Tisch aufgebahrt lag, unterschied sich nur unwesentlich vom Empfangsbereich. Das Licht war zurückhaltender und die mit Ebenholz verkleideten Wände strahlten eine falsche Wärme aus. Jeden meiner Schritte dämmte ein von Flecken übersäter grauer Teppich. 2 Kerzenständer standen zu beiden Seiten des schlichten Sargs, an dem vorne kleine Schraubverschlüsse befestigt waren. Keine der 8 Kerzen brannte. Über der Aufbahrungsstelle klaffte ein hüftbreites Loch in der Decke, das jenen, die es bemerkten, ein kümmerliches Durcheinander an Kabeln, Rohren und Staub offenbarte. Am anderen Ende des Zimmers eine metallene Tür mit dickem Kantenverschluss, umrandet von krankenhausgrünen Kacheln. Die Luft im Raum stand, keine Fenster, die geöffnet werden konnten, um wenigstens für einige Augenblicke den faulen Geruch zu vertreiben. Ein einziger Stuhl stand in der Ecke neben der Eingangstür, Sitzfläche und Lehne aus einem schon stark zerschundenen Korbgeflecht, ein helles Beige im Kontrast zum sonst dunklen Holz des Stuhls. Zwischen den beiden hinteren Stuhlbeinen prangte eine dreieckige kahle Fläche im Teppichboden. Augenscheinlich war ein durchgeschimmelter Teil herausgeschnitten, die grauen, konzentrischen Fäulnisflecken aber unbearbeitet stehen gelassen worden. Von dort verlief ein Sprung über die Sperrholzleiste durch die Wand bis auf die Höhe der Stuhllehne. In einer der Raumecken angekommen, machte der Riss einen Knick und verlor sich nach wenigen Zentimetern in der dunklen Maserung der Holzplatten. Mehrere solcher Risse meanderten unscheinbar quer durchs gesamte Zimmer, ohne jemals zusammenzulaufen. Jeder unterlag einer eigens für ihn aufgestellten Regel, wobei dieselbe Regel nicht immer die Richtung vorgab, in die sich mancher Riss begeben hatte. Das einzig Sichtbare war ihr Gegenwirken, ein eigensinniger Trotz, wie eine stille Übereinkunft, die, so die Gewissheit, die Wand zum Einsturz bringen würde. Ich schraubte vorsichtig an den Verschlüssen des Sargs, bis dieser unter meiner zittrigen Hand aufsprang. Mir war unwohl und auch die Angst, auf frischer Tat ertappt zu werden, ergriff mich, als ich den unerwartet leichten Sargdeckel hob und Großmutters Leichnam erblickte. Ich zuckte zusammen und wandte mich sofort ab. Ein Gefühl, als Außenstehender einer bizarren Zeremonie beizuwohnen, überkam mich. Ich beobachtete meine rechte Hand, wie sie sachte über das Kleid glitt und abwesend den billigen, knorpeligen Stoff mit Daumen und Zeigefinger ertastete. Mein Kopf schmerzte, aber tausende winzige Stiche, die abwechselnd Schädeldecke und Hirnmasse malträtierten. Unentschieden, ob ich mich langsam hinsetzen oder mich übergeben sollte, folgte ich meinen Fingern, die sich zögernd vom Kleid lösten und den Rand des Sarges ergriffen. Wie ein fremdes, friedlich nebeneinander eingeschlafenes Paar lagen ihre Füße, auf den weißen Polster gebettet, die Spitzen etwas nach vorne gekrümmt. Die ledernen Pantoffel, die man ihr über die Füße gestülpt hatte, waren rissig, aber blank poliert. Als hätte sich jemand viel Mühe gegeben, das Elend, das diese Frau ein Leben lang begleitet hatte, zu kaschieren. Darunter war sie barfuß, und da erblickte ich zum ersten Mal die tote Haut, die sich unter meinem Zeigefinger wie das Leder der Pantoffeln anfühlte. Gleich oberhalb der fleckigen Knöchel umschloss das mit winzigen Holunderblüten verzierte dunkle Kleid Großmutters Beine. Auf einer Fotografie, die vor vielen Jahren im Dorf meiner Großmutter aufgenommen worden war, trägt sie mich als 3- oder 4-Jährigen in ihren Armen. Im Hintergrund das satte paradiesische Grün ihres Gartens, vorne hält sich der Junge etwas ungeschickt am Kragen ihres mit Holunderblüten übersäten Kleides fest und entblößt einen Teil ihrer linken Brust. Beide lachen so beherzt auf diesem Foto, dass man meinen könnte, sie seien glücklich. Sorgsam an den Stellen geknickt, an denen Mottenlöcher ins Kleid fraßen, warf der stroff geschwungene Linien bis hinauf zu den Händen, die achtlos auf den Schoß gefaltet lagen. Flaum bedeckte ihre Fingerknöchel und auch aus den Handrücken wuchsen feine weiße Härchen. Ihre Fingernägel waren lang und sauber, Altersflecken, die ich als Jugendlicher immer als eine Art Vorboten schleichender Verwesung deutete, waren einer dicken, schlecht aufgetragenen Schminkschicht gewichen, die das Offensichtliche zu verbergen suchte. Nun beugte sich mein Oberkörper über den Sarg, das schlecht gezimmerte Holz knarzte unter der Last meines Gewichts. Mir war jegliches Zeitgefühl abhanden gekommen. Ich vernahm von draußen ein Murmeln, da stand ich, eine jämmerliche Gestalt über die Hülle meiner einstigen Verwandten gebeugt, die Nase dicht an ihren Händen, nur der künstliche Geruch des Puders trat mir entgegen, mein Atem wirbelte winzige Partikel auf. Die verschränkten Hände bildeten ein schiefes V, darüber die Messingknopfreihe ihres Kleids. Fehlende Knöpfe waren durch farbähnliches Plastik ersetzt, Großmutter war zugeknöpft bis zur Kehle. Am Hals bildete ein dünner Streifen Stoff eine Krause, die sich bis zu den Schultern zog. Dort knitterte die Baumwolle und bauschte sich zu mageren Schulterpolstern auf, unter denen ich, wie bei meinem Vater, nur Haut und Knochen vermutete. Sie war alt geworden, war viel kleiner als in meiner Erinnerung, wie der Körper eines Kleinkindes, gekrümmt und zusammengesackt. Vielleicht verendeten wir alle auf dieselbe Weise und was einmal hoch hinausgewachsen war, kehrte am Ende langsam wieder zur Erde zurück. Ich hätte ihren Körper ohne weiteres hochheben, sie im Arm halten können, wie sie mich in ihren Armen gehalten hatte, mit dem Unterschied, dass diesmal niemand lachen würde. Wie eine aus abertausend Strichen gewebte Tuschezeichnung zogen sich die Falten durch ihr Gesicht, ein falsches Rouge um die hervorstechenden Backen gepinselt. Der Rest war eingefallen, das einst stolze Kinn war verschwunden. Die Augen, die sie nahezu all ihren Söhnen und Enkelkindern vererbt hatte, waren in die Höhlen zurückgesackt. Übrig waren nur geplatzte Kapillaren und Flecken geblieben. Sie hatte ihre Haare verloren. Die wenigen Strähnen ruhten auf dem weißen Plüsch des Innenfutters wie ein dünner Schleier. Zwei Falten umrahmten ihre Lippen, die in meiner Erinnerung nie so verbissen gewesen waren. Ich versuchte mir, auf ihrem Mund ein Lächeln vorzustellen. Ein Lächeln, das Großmutter nur dann zeigte, wenn sie mit mir zusammen war. Zumindest hatte ich mir das immer eingebildet. Etwas, das nur uns beiden gehörte. Wie bei alten Freunden, die vor langer Zeit ein Leben miteinander geteilt hatten. Wie etwa die gemeinsame Freude über mein neues Leben in Wien. Ich hörte noch, wie die Haustür hinter mir zufiel und Großmutter sachte, mit ihrer schmalen Hand das am Schloss drehte. Etwas war aber noch offen. Meine Hände umfassten jetzt den stoisch geschlossenen Kiefer und unter einiger Anstrengung wurde Großmutters Mund aufgestoßen. Ein unangenehmer, aber vertrauter Geruch von Saurem und Mandeln trat mir entgegen. Meine Finger ertasteten die trockene, ledrige Zunge. Ich war wacher geworden. Nun, da sich viele zersplitterte Details zu ordnen begannen, griff ich nach dem Ring an meinem Finger und schob ihn so tief in Großmutters Rachen, dass ein lebendiger Mensch wohl daran erstickt wäre. Es regnete in Strömen, als die beschauliche Wagenkolonne schließlich am Friedhof vorfuhr. Seit meiner Kindheit war ich nicht mehr an diesem Ort gewesen, ein gedrängtes, von einer stark mitgenommenen Ziegelmauer umrandetes Areal, auf dem sich unzählige Familiengräber stapelten. Ich hatte nie verstanden, wieso die Familie sich damals entschlossen hatte, den Großvater hier zu begraben. Unser altes Familiengrab im Dorf meiner Großeltern war eine grüne Insel der Ruhe. Hüfthohe Gräser wuchsen neben Eichen und Trauerweiden, fraßen beharrlich Grabsteine, drückten sie in die Erde, hoben anderswo mit ihren dicken Wurzeln Gräber aus, sodass Knochenreste und Schädel zutage traten. Keinen Ort in diesem Land hielt ich für würdiger, um die Überreste meiner Großmutter zu begraben. Man hätte ihren Körper einfach der Erde übergeben sollen, den Rest hätte die wuchernde Natur erledigt, die Baumwurzeln, das Unkraut, die Würmer. In der Stadt hingegen konnte sich nichts durch den kahlen, lieblosen Beton fressen. Die Toten wurden nur verstaut, mehr nicht. Natur hatte hier nichts verloren, nur der Tod das Geschäft. Manche Rasenflächen waren so verdorrt, dass nicht einmal der Regen ihnen etwas Lebendiges andichten konnte. Lediglich das am Stein wuchernde Moos verlieh den Gräbern so etwas wie Charakter. Ich trat als Erster durch das eiserne Friedhofstor. Die anderen warteten noch auf den Popen, der gerade mit seiner äußerst ernstzunehmenden Yamaha vorgefahren war. Der Regen hatte die Betonplatten in ein dunkles Grau gefärbt. An der Südwestmauer des Friedhofs krümmte sich eine junge Pappel über einen stark verwitterten Grabstein, in den ein Partisanenstern eingelassen war, darunter zwei oval gerahmte Fotos. Die gestelzt wirkenden Gesichter eines Mannes und einer Frau blickten nicht wie üblich in die Kamera, sondern in die Weite. Vielleicht jener sozialistischen Zukunft entgegen, die keine 20 Jahre später aus ihren Kindern blutrünstige christlich-orthodoxe Bestien machen würde. Eines dieser Kinder lag neben den Eltern, sein in Marmor gemeißeltes 19-jähriges Gesicht auf einem an den Stein der Eltern geschmiegten Grabflügel verewigt. Debiles Grinsen, Goldkette, Todesjahr 94. Nicht anders sah damals Korac, der Möchtegern-Mafiosi, aus, als wir noch zur Schule gingen. Nach und nach schritten die vielen geduckten Gestalten unter ihren Schirmen durchs Tor. Der Regen wurde immer stärker, hart prasselten die Tropfen auf den Beton, füllten die zentimeterdicken Risse im Boden und bildeten Pfützen, durch die jetzt alle blank polierten Schuhe stapfen mussten. Alles um uns ersoff im Wasser eines gnadenlosen Sommertages. Ich versuchte, meine Brille abzuwischen, doch es gelang mir nicht. Dicke Tropfen hatten meine Brillengläser beschlagen und ich konnte kaum erkennen, wer mir plötzlich dieses schwere, mit Großmutters Namen versehene Kreuz in die Hände drückte. Da war ein breiter Rücken in einem abgewetzten Parker, der nach hinten zwischen den vielen verschwommenen Gesichtern verschwand. Ich traute meinen Augen nicht. Dieser Trottel verfolgte mich doch an den unmöglichsten Orten. Ich wollte ihn schnell wieder abschütteln, schon stand der Pope neben mir und versuchte vergeblich, den Weihrauch zu entzünden. Hinter uns hatten sich die Sargträger und die restlichen Gäste in Position gebracht. Herbduftender Rauch stieg auf, als der Pope schließlich das Fass nach vorne schwang und mit einem unscheinbaren Schritt die ganze Gruppe in Bewegung setzte. Wie durch zähen Nebel wandelnd, versuchte ich mit ihm mitzuhalten, sein dunkles Leiern und das Gefäß, das er wie eine Angelrute immer wieder auswarf, waren meine Fixpunkte. Ich wusste, egal wohin der Pope auch schritt, er konnte nur an ein offenes Grab gelangen. Langsam stieg mir aus den Gedärmen der Brechreiz die Speiseröhre hoch. Diese unsägliche Prozession versank in Banalität. Ich wollte ihr nicht einmal beiwohnen, geschweige denn mit einem Kreuz bewaffnet an deren Kopf schreiten. Ich schloss meine Augen. Die Zigarette in meiner Hand verglomm unterdessen ungeraucht. Unaufhörlicher Lärm, Knistern und Rauschen, das Brummen der Busmotoren, aufheulende Hupen, unentwirrbares Gewirr, die Stadt war allgegenwärtig, die Stadt fraß die Herzen, die Stadt trank das Blut. Ich öffnete meine Augen. Mein Nachbar fixierte äußerst konzentriert den Himmel vor ihm. Und erst da, als auch ich meinen Blick nach oben richtete, sah ich ihn. Über den Baumkronen schwebte ein monströser, mit Satellitenschüsseln drapierter Turm wie ein morscher Hochsitz. 4 dicke Rohbetonpfeiler, dunkel und unruhig, die nach oben hin in ein Plateau mündeten, gestützt von den zickzack verlaufenden Stahlstreben. Er war übersät mit faustdicken Ausschabungen, ganze Brocken fehlten, als ob ein Tier daran genagt hätte. Das Gebäude, aus dem der Turm emporragte, konnte ich zwischen den Baumkronen lediglich erahnen, rund, zerschlissen, bedrohlich. Ich war nach wie vor verloren, mein Nachbar grinste nur dümmlich. »Wissen Sie, mein Lieber, dass Belgrad ganze 43 Mal in Schutt und Asche gelegt wurde? Zumindest hält sich diese Folklore bei alteingesessenen Belgradern und solchen, die es werden wollen, bis heute.« Die Geschichte dieser Stadt ist wie eine Blaupause für die Mausefalle Balkan. Belgrad als ewig brennende Stadt. Ob die Zahl stimmt oder nicht, spielt keine Rolle. Es geht um die Bezifferung des Elends, mit dem sich ja ein jedes Volk gerne schmückt. 43. Es klingt einfach so unglaublich, dass es wahr sein muss. Denken Sie bloß an die vielen Kriege und Verwüstungen, die Bulgaren im Mittelalter, die Byzantiner und barbarischen Horden, die durch diese Landstriche gestapft sind, und die 400 Jahre unter den Osmanen, die österreichischen Divisionen im Ersten und die Luftangriffe der Deutschen im Zweiten Weltkrieg und die NATO. Vor diesem Hintergrund klingt sogar eine 43 wie die Wahrheit. Sonderbar, dass während dieser famosen 43 die Gasthäuser und Spelunken verschont geblieben sind. Hauptsache saufen und feiern kann man. Was sich jedoch mit Fug und Recht über Belgrad behaupten lässt, ist dessen augenscheinliche Versehrtheit, dieses überaus lebendige Narbengewebe, das aus dem Inneren ganz langsam und durch die Jahrhunderte hindurch seinen Weg nach außen suchte und die Stadt zu dem formte, was sie heute ist. Ein bittersüßer Moloch. Ich muss immer an den Film Kototamopeva denken. Eine bunte Reisegesellschaft, eingesperrt in einem Bus Richtung Belgrad, sich selbst und der beengenden Umgebung vollkommen ausgeliefert. Und das am Vorabend des 6. April 1941. Anfangs geht alles gut. Die rübsende Klapperkiste schleppt sich irgendwie die Vojvodina Dünen entlang, Vater und Sohn am Steuer. Vorne die großmäuligen Männer, wie sie über das Hochzeitspaar in der Mitte blöde Sprüche klopfen. Und ganz hinten, bei den Schweinen, dort, wo sie für viele immer schon hingehört haben und immer noch hingehören, die Zigeuner. Doch irgendwann, ab der Mitte des Films, tickt einer langsam aus und entblößt so nach und nach die ganze Truppe, und das Schlechteste in jedem Einzelnen tritt ans Tageslicht. Am Ende wird wieder den Hilflosen, denen aus der letzten Reihe die Schuld in die Schuhe geschoben. Zum Weinen ist das Ganze, mein Lieber. Aber auch zum Lachen. Schließlich lernt niemand aus seinen Fehlern. Da kann ich noch 100 Bücher schreiben und Sie können bis in alle Ewigkeit Ihren Vater verfluchen. Unsere Herdenmentalität ist schon etwas ganz Erstaunliches. Der Tag zog sich langsam hinter einem unsichtbaren Horizont zurück. Wir saßen am Rand der Wiese, wie aus einem Guss geformt, und schwiegen uns an. Zum ersten Mal, seitdem meine Großmutter gestorben war, kehrte so etwas wie Andacht bei mir ein, ohne dass ich an sie oder die heutige Beerdigung gedacht hätte. Der Geruch von Ruß und saurem Abfall lag in der Luft, als hätte jemand eine Mülltonne angezündet. Unsere Blicke trafen sich, bestürzt und hilflos. Und als ob er sich in Sicherheit wähnte, ergriff er plötzlich meine Hand und strich mir sanft, fast liebevoll durchs Haar, über Wange und Hals, hinunter bis zur Schulter, die er anschließend packte und etwas fester drückte. So saßen wir einige Augenblicke beisammen, bis er sich wieder von mir wegdrehte und die Augen schloss. Schnee fällt auf Schnee. Stille, sagte er in einem versunkenen Tonfall, der so gar nicht zu seinem aufwallenden Gemüt passte. Er wiederholte noch einmal die Worte ganz langsam. Schnee fällt auf Schnee. Ich verstand nicht, was er damit sagen wollte. Vielleicht wollte er gar nichts damit sagen. Vielleicht wollte ich es auch nicht verstehen. Und, fuhr er ganz ruhig fort, Können Sie mir jetzt sagen, wie tief so ein Grab in Wirklichkeit ist?
Nein, es hat geregnet, das Loch war fast bis zum Anschlag gefüllt mit Wasser.
Und wissen Sie inzwischen, wo wir hier sind?
Ich war ratlos.
Setzen Sie doch mal die Steinchen zusammen. Dieses gleichförmige Areal, dieser geschwollene Wohnklotz, die Halle hinter uns, dieser ekelerregende Turm. Ich gebe Ihnen einen Tipp. Dort unterm Turm befand sich die Kommandozentrale.
Erst da dämmerte es mir. Das muss früher einmal ein Konzentrationslager gewesen sein.
Das ist immer noch ein Konzentrationslager. Nur weil unter dem Turm jetzt Obdachlose hausen und man aus dem ehemaligen Offiziershaus eine Wohnanlage gemacht hat, sind die Schrecken dieses Unortes doch nicht getilgt. Nach dem Krieg wurden hier Ateliers für Künstler eingerichtet. Was für ein kranker Witz. All das Blut versickert nicht so leicht. Auch wenn sich niemand mehr um diese Toten kümmert, vor ihnen weglaufen kann man nicht.
In der Dämmerung hatte sein Gesicht wieder die feisten Züge angenommen, wie ich sie von unserer Busfahrt her kannte. Die jugendlichen Gesten, der scharfe Blick und die klare Stimme waren wieder einer harten Schale gewichen. Die markante, knochige Nase und die aschfahle Hautfarbe waren zurück und auch seine faulen Zähne grüßten wieder hinter einem hämischen Grinsen. In alter Manier hob er erneut an, überschwänglich, schamlos, böse.
Und die Halle hinter uns, dort wurden früher die Leichen gestapelt.
Mit einem Satz sprang er auf und packte mich grob am Arm, sodass ich aufstehen und ihm nachrennen musste. Ich wollte ihm hinterherrufen, dass er nicht so hasten solle, aber schon waren wir am Fuß des Schiffrumpfes angelangt. Aus der hohen Fensterreihe drang gedämpftes Stimmengewirr und grünliches Licht nach draußen, das der Umgebung etwas heimtückisch Zauberhaftes verlieh. Der Elektriker lief einmal um das Gebäude herum, um, wie er sagte, ein Gefühl für dessen eigentliche Größe zu bekommen. Die ganze Situation war mir nicht geheuer.
»Geht es Ihnen gut?« warf ich ihm hinterher.
»Mir geht es wunderbar«, antwortete er sarkastisch.
»Sie wollten doch wissen, ob ich genug Material für mein Buch gesammelt habe.
Nicht einmal einen Tag hat es gebraucht. Schon hatte ich alles beisammen. Wenn Sie wollen, können wir morgen schon nach Wien zurück.« Er lachte laut auf und schleppte mich noch einige Meter weiter bis zu einem hüfthohen Elektrokasten, der am Gebäude angebracht war.
Mein Lieber, sagte er, mit der Hand auf den bemoosten Kasten klopfend, hier drinnen, wenn Sie so wollen, summt meine Vergangenheit.
Und tatsächlich vernahm ich ein leises elektrisches Summen aus dem Inneren.
Dort oben aber, fuhr er fort und zeigte auf die gut 5 Meter über uns ruhende Fensterfront, dort oben ist meine Zukunft, dort oben befindet sich alles, was ich für mein Buch brauche.
In der Leichenhalle?
Im Restaurant. Haben Sie etwa geglaubt, das hier wäre inzwischen ein Museum oder gar eine Gedenkstätte? Hoffen Sie denn wirklich noch darauf, dass unser einer weiß, wie man mit der Geschichte umgeht?
Nein, mein Lieber. Dort, wo früher tote Körper gestapelt wurden, wird heute gefressen.
Und das gar nicht mal so schlecht. Ich habe selbst heute Mittag das vorzüglichste Lammkotelett hier gegessen. Selbstverständlich blutig.
Folgen Sie mir, ich zeige es Ihnen. Er kletterte auf den Elektrokasten, der unter der Last seines schweren Körpers quietschte, griff nach einer Metallstange über ihm und stemmte sich mit den Füßen gegen die Wand, um nach oben zu gelangen.
Gehen wir doch einfach vorne beim Eingang rein, rief ich ihm verwundert hinterher.
Ach, Eingang, ich will ihn doch nur...
vernahm ich ihn noch keuchend ausstoßen. Schon rutschte er ab und fiel mit dem Hintern voran auf den Stromkasten. Dann schlug er mit dem Kopf und einem leise in der Landschaft tönenden Klack auf einem Stein von nicht zu verachtender Größe auf.
Sein Schädel musste aufgeplatzt sein, Blut floss langsam auf das um seinen Kopf wuchernde Gras, tauchte alles in ein tiefes Schwarz, ein falscher Heiligenschein um das Haupt dieses Großmauls, das nur mehr mit dem rechten Bein wie ein Aal zuckte.
Zufrieden beugte ich mich vor und verfolgte ganz genau jedes einzelne reflexartige Atemholen, bis mein Sitznachbar, Sohn eines schweinischen Vaters, ehemaliger Elektriker und Autor, endlich dahingerafft wurde.
Niemand würde ihn vermissen, nicht in Wien, nicht anderswo. Wie ich war er lediglich ein Feigling gewesen, der sich ein halbes Leben lang hinter billigen Ausflüchten und einer perfekt inszenierten Schale versteckte.
Nicht einmal seinen Namen kannte ich.
Ich kauerte neben seinem Körper, ohne genau zu wissen, wie lange schon. Die Geräusche aus dem Restaurant waren verebbt, das Licht war ausgeschaltet worden. Feierabend. Zwischen den Baumkronen sah ich nun die Umrisse einer unbarmherzigen Sichel am Himmel. Ich rückte die Kleidung meines Sitznachbarn zurecht und verschränkte seine aufgeschürften, blutigen Arme auf seinem Schoß. Fast glaubte ich, er würde sich noch einmal aufraffen, mich dumm angrinsen, mir erneut eine Predigt um die Ohren hauen. Fast glaubte ich, er trieb sein Spiel mit mir. Doch er blieb starr. Langsam wich auch die Wärme aus seinem Körper, während nun ich sein Haar, seine Wangen, seinen Hals streichelte. Als Mensch karger Worte überließ ich die Trauerzeremonie den uns umgebenden Sträuchern und Bäumen. Dann, als mich ein vertrautes Gefühl beinahe überrollte, griff ich in der Dunkelheit nach einem kleinen, flachen Stein am Boden und schob ihn so tief in seinen Rachen, dass ein lebendiger Mensch wohl daran erstickt wäre.
Dankeschön. Marko Dinic mit einer ausdrucksstarken Lesung, vielen Dank. Und wir hören jetzt Gerhard Ruiz vom Linksaußen. Er hat Marko Dinic in den Wettbewerb gebracht und sagt uns jetzt, was die Gründe dafür waren.
Es gibt Bücher, an denen komme ich nicht vorbei. Dieses Buch ist ein solches Buch, an dem bin ich einfach nicht vorbeigekommen. Wir haben einen ganz kleinen Ausschnitt gehört, der eigentlich in der zweiten Hälfte des Buches spielt, oder der in der zweiten Hälfte des Buches spielt. Dieses Buch beginnt aber eine Hälfte lang mit dem Gastarbeiterbus, mit dem kleinsten Land der Welt, mit einer sehr nationalistischen Gesellschaft. Das heißt, dieses Buch steigt ein mit einem Thema, das hochbrisant ist, mit einem Hintergrund, der hochbrisant ist, und das ist der Nationalismus. Der erhalten gebliebene Nationalismus nach der Geschichte der Jugoslawienkriege, nach der Geschichte des wahrscheinlich weltweit einzig bis jetzt einzigen humanitären Krieges, des NATO-Bombardements von Belgrad. Dieses Buch beschreibt auf 140 Seiten den Wahnsinn des Nationalismus und die handelnden Personen in diesem Nationalismus. Und es ist insbesondere deshalb ein für mich unverzichtbares Buch, weil es die Geschichte eines verdrängten und vergessenen Krieges ist. Wenn man heute EU-Politiker und Politikerinnen hört, dann wird man sie sagen hören, wir leben in der längsten Friedensperiode Europas. Das bedeutet für mich, man hat die Jugoslawienkriege verdrängt, man hat den NATO-Krieg gegen Serbien verdrängt und man hat auch die Folgen verdrängt. Und das gilt für alle Seiten. Dieser Hintergrund ist ungeheuer wichtig für diesen Roman, weil der auch dann relativ rasch erklärt, was zwischen den Generationen passiert in diesem Land. Die Hauptperson des Romans fährt zurück, wird fast zurückbeordert oder muss zurück, weil der Lebensmensch in der Familie seines Lebens, die Nana, die Großmutter, gestorben ist. Und er hat den geschenkten Ring dieser Großmutter und soll ihn zurückbringen. Das erklärt auch, wie er ihn zurückbringt dann. Und es gibt von Anfang an einen Sitznachbarn, den er hat. Und dieser Sitznachbar, von dem haben wir gehört, wie er jetzt ums Leben kommt am Ende. Und er setzt bei diesem Sitznachbarn dieselbe Handlung wie bei seiner Großmutter. Bei der Großmutter ist es der Ring, den er ihr in den Rachen stopft. Beim Sitznachbarn, beim Elektriker, der Autor ist und eine Familiengeschichte schreiben will, die seine oder die sogar der handelnden Hauptperson, mit einem Stein. Das heißt, in dieser Geschichte erfährt man im Laufe des Romans, der sich allmählich aufbaut, sozusagen, was die handelnden Figuren sind. Zugleich ist diese Geschichte ein ganz besonderes Reisebuch über eben diesen Gastarbeiterbus, Ich kenne die auch, die von Wien abfahren und die nach Nisch fahren, via Belgrad, und die Stimmung in diesem Bus. Das ist so eine geschlossene Gesellschaft des Wahnsinns, und in der halt die Hauptperson und der Sitznachbar, wer immer dieser Sitznachbar ist, die Außenseiter sind. Wichtig ist bei diesem Buch von Anfang an, dass man die Widmung liest, was bei manchen Büchern nicht so wichtig ist, aber hier, und die Danksagung. Weil dann erfährt man, dass es keine biografische oder autobiografische Geschichte ist, sondern dass es eine fiktionale Geschichte ist. Und das Erstaunliche an dieser fiktionalen Geschichte ist, dass sie so ist, dass sie nur passiert sein kann, wem auch immer. Sie kann nur passiert sein, sie ist so passiert, also sie hat mich von Anfang bis zum Ende im Bann gehalten. Und es ist auch diese Suche nach, wohin zu gehören, wo gehört man hin, wo ist man zu Hause, wohin will man zurück, von wo geht man aus. Das waren alles so, auch so, was wir gehört haben, so Blitzlichter auf ganz bestimmte Situationen, Angstpsychosen, die plötzlich auftauchen an der Grenze, was da alles passieren kann. Das taucht nur kurz auf und verschwindet wieder, hat aber alles mit der Gegenwart und mit der Geschichte zu tun. Es wird auch die Geschichte eines Vater-Sohn-Konflikts erzählt, mit einer relativ immer nur nicht auserzählten, immer nur angekündigten, möglicherweise auch Umkehr des Vaterbildes und des Mutterbildes. Das wird immer so am Anfang, der verachtet seinen Vater, der ist unterwürfiger Beamter im Innenministerium und auch im Militärdienst, und man denkt immer, es geht um eine Abrechnung, und irgendwann einmal klingt durch, es geht vielleicht auch um den Versuch, etwas anders zu verstehen, und es gibt auch die eine oder andere Überraschung, wie sich die Bilder ändern, das Mutterbild und das Vaterbild ändert. Eins ist klar, die Großmutter hat sich mit dem Enkel verschworen. Das ist klar, das bleibt. Und die Großmutter war es auch, die sozusagen der Hauptperson mehr oder weniger gegen den Willen der Familie, kann man sagen, das Weggehen ermöglicht hat mit ihrem Ersparten. Also auch eine Rache an den Söhnen, die sie nie verstanden hat vielleicht. Und also es spielen sehr, sehr viele Elemente mit. Es ist eine Geschichte der Geschichte, und es ist eine Geschichte einer Familiengeschichte. Und es ist sozusagen auch einerseits Abrechnung und andererseits Suche nach dem anderen, weil eigentlich in der Geschichte dieser Geschichte nichts stimmt. Es stimmt weder der Westen mit seiner Verdrängung, noch stimmt die Perspektive der Milosevic und Co. Also nichts stimmt in dieser Geschichte, und man könnte auch sagen, es ist die Geschichte eines Vertreters einer verlorenen Generation. Und die hat sehr viel mit Europa zu tun, sie hat sehr viel mit Österreich zu tun, mit Serbien sowieso zu tun. Und sie hat sehr viel mit unserer Gegenwart zu tun, weil es der Nationalismus zwischen dem historischen Nationalismus ist und dem gegenwärtigen, wiedergekehrten Nationalismus, und weil es zugleich damit ein sehr politisches Buch ist und dadurch ein hochnotwendiges Buch ist. Und ich war sehr froh, dass es diesen Roman gibt. Und wenn ich jetzt höre, dass er über 10 Jahre entwickelt worden ist oder geschrieben worden ist, dann weiß ich, wie viel Emotion, wie viel Gedankenarbeit und wie viel Anstrengung da dahinter stecken müssen.
Dankeschön. Das Plädoyer für die guten Tage von Marko Dinic. Ich habe so das Gefühl, Hans-Peter Kunisch würde gern reagieren.
Das weiß ich gerade gar nicht. Aber doch, ich habe mir schon was überlegt. Also ich fand den Ausschnitt sehr gut gewählt, muss ich sagen, weil man sieht... Also viele Stärken des Buchs, finde ich, also so dieses ganz genaue Beschreiben, das man sich sehr gut vorstellen kann, diese ganze Grabszene, das ist, und da passt genau auch der Ton nicht sozusagen, und man spürt dann auch, wie es eben übergeht, und zwar eben in diese, ich würde mal sagen, zuerst mal kaputte Psyche dessen, der das selber, der das beschreibt, nicht sozusagen. Also, dass er selber sehr von Nationalismus affiziert wird, das merkt man im Buch viel früher, nicht? Also, affiziert ist, also von einem, oder nee, nicht von der, durch den Nationalismus von Gewalt affiziert ist. Das heißt, er ist ein rabiater Antinationalist, ne, aufgrund von seiner Geschichte. Ich liebte Milosevic, weil der Vater ihn geliebt hat, weil er ihn uns so dargestellt hat. Das wird gezeigt, ne? Und das ist auch ein Punkt, wo ich in ihn reinsehen kann. Manchmal sonst habe ich manchmal Probleme, in ihn reinzusehen, weil das eben sehr stark von außen und sehr wütend gemacht ist. Und dann der Vater ist das Arschloch und der Vater dieses und jenes und die anderen sind alle schlecht und so weiter und so fort. Aber es ist tatsächlich wichtig, wie der Gerhard Ruiz gesagt hat, dass man das nicht als Autobiografie liest, ne, sozusagen. Sonst wird einem nämlich der Autor immer unsympathischer, während man das liest, ne, sondern eben es ist so eine Art Analyse des Nationalismus, genau. Und ich weiß nur nicht, ob es über die ganze Strecke mit dem Hass funktioniert, nicht sozusagen, also mit dem Anti-Hass, ne, den er so mit dem er lebt und von dem er im Schreiben getrieben ist und der Schriftsteller ja eben quasi auch. Das ist ja so wie ein alter Ego oder ein Turboverstärker oder sozusagen, der hat so eine ähnliche Poetologie. Und man kommt selten, finde ich, jetzt wirklich rein in diese Psyche, nicht? Also eben da in dem einen Satz, wo ich sage, ich liebte Milosevic, und es gibt da gibt's dann zwei, dreimal solche Sätze, wo ich dann, wo so ein bisschen psychologisch, soziologisch Erklärungsansätze gibt, ne? Und das fand ich dann wichtig, ne? Weil beim anderen war ich zum Teil so ein bisschen außen vor, muss ich sagen. Also je heftiger es drauf ging, sozusagen, dachte ich, also ich erinnerte mich an eine kroatische Freundin, die dann auch immer gesagt hat, das sind alles Primaten, ich will mit denen nichts mehr zu tun haben und so weiter, also so von ihrer eigenen Familie. Und da ging das, war auch schwierig sozusagen in sie rein zu kommen, ne, sozusagen, weil es war so klar, und vielleicht kann man sagen, dass es eine Folge eben dieses Nationalismus ist. Es konnte nicht anders gehen, ne? Und oder vielleicht noch das Letzte. Ich dachte dann plötzlich, und als ich dann hinten eben gelesen habe, die Danksagung, dass es nicht eben eine Autobiografie ist, ne, dachte ich dann eben eigentlich, da gibt es eine kurze Passage, wo die Leute, die viel arbeiten, die keinen Schulabschluss haben und so, und die Kinder können davon profitieren, wo auf so einer halben Seite was geschildert wird, wo ich plötzlich dachte und wo ich schon dachte, als ich das las, aha, das ist eigentlich genau sozusagen, wo ich einsteigen könnte in das Buch. Und ich glaube, das ist eigentlich, dann wäre die Autobiografie gewesen, ne, sozusagen. Also dieses Verhältnis zu den Eltern, das sich dann auch in der Danksagung äußert. Aber eben, man muss ja nicht, es muss ja nicht jedes Buch eine Autobiografie sein, sagen wir so, sondern es kann auch was anderes versucht werden. Und da ist ganz offensichtlich was anderes versucht worden.
Danke, Hans-Peter Kunisch. Daniela Striegel, bitte.
Ja, also ich würde es auch so sehen, dass das eigentlich für ein Debüt ein positives Charakteristikum ist, wenn sich der Autor nicht mit einer Nabelschau beschäftigt und nur die eigene Familiengeschichte sozusagen aus direkter, unmittelbarer Erfahrung behandelt. Und ich stimme natürlich Gerhard Ruiz zu, das ist wirklich ein ganz wichtiges politisches Thema, ein Thema, das aus der europäischen Diskussion weitgehend ausgespart bleibt. Dieser Krieg in Jugoslawien und der Krieg gegen Jugoslawien. Es sind hier in dem Ausschnitt einige sehr schöne Bezüge klar geworden. Zum Beispiel der stickige Raum, der begleitet dann eigentlich durch das ganze Buch. Entweder es ist der stickige Raum im Bus oder es ist der stickige Raum dort, wo der Sarg der Großmutter steht. Also man könnte sagen, es ist das Buch ist ein Bild für eine historische Klaustrophobie, für ein Kollektiv, das sich eingesperrt fühlt in der eigenen Geschichte. Und der Held ist eben ein klinischer Fall, der aber nur das Klinische in seinem Sitznachbarn erkennt und, wie Sie ja gesagt haben, nicht das Klinische unbedingt in sich selbst erkennt. Und das ist vielleicht auch das Problem des Buches. Wir haben zwei Protagonisten, die sich in einer gewissen Weise sehr ähnlich sind. Und das ist dramaturgisch schwierig, weil eine Suada und eine Aufregung die nächste ablöst. Und deswegen hat das Buch so einen gehetzten, wütenden, aufgeregten Ton, der natürlich zum Thema passt. Und mir ist auch klar, dass es sich um eine Rollenprosa handelt, dass also dieser Ich-Erzähler einen eigenen unkontrollierten Hasston hat. Das ist aber tatsächlich nicht in dem Ausschnitt, den wir gehört haben, aber in den anderen, in manchen anderen Passagen ermüdend zu lesen, weil natürlich so ein Hass, so eine Tirade auch über mitunter über wenig abwechslungsreiches Vokabular verfügt. Das heißt, der Vater ist eben immer, also die, sagen wir, die Schimpfwörter für den Vater sind nicht sehr fein variiert oder vielleicht auch nicht sehr fein variierbar. Also das ist doch eine gewisse, vielleicht eine Einseitigkeit, die sich bei dem Thema nicht vermeiden lässt. Aber es ist klar, dass die Täter sind klar und die Großmäuler sind klar, die sind, auf welcher Seite die stehen. Und weil von Anfang an klar ist, wer die Bösen sind, und die Bösen sind sozusagen die Wortführer eines ganzen Volkes, ist da wenig Platz für Differenzierung. Und das ist für ein Personal in einem Buch immer schwierig. Nebenbei bemerkt wird der arme, wortreiche, redselige Elektriker doch hier sehr schnell und sehr umstandslos abgefertigt. Also selbst wenn mein Sitznachbar sehr auf die Nerven geht, so ungerührt darauf zu reagieren, wenn der über einen Stein, also durch einen Stein zu Tode kommt, ich weiß schon, er ist nicht wirklich ungerührt, sitzt er dann daneben und ist irgendwie außer sich, also es handelt sich um einen psychischen Ausnahmezustand, aber ja, für das Buch war dieser Elektriker natürlich sehr wichtig, für den Erzähler, also der Erzähler hat ihn sehr dringend gebraucht, auch wenn er dem ihm gleichzeitig auf die Nerven gegangen ist.
Bitte, Frau Wild. Er möchte Ihnen den Vortritt lassen, Herr Pabst.
Alles klar, Dankeschön. Ja, das, was Frau Striegel soeben von den stickigen Räumen gesagt hat, fand ich sehr treffend. Und auch ich bin jetzt auch im Zuge der Lesung an einem dieser Räume hängen geblieben, nämlich wie Marco Dinic gelesen hat, diese Beschreibung der Maserung der Holzplatte in diesem Raum, wo der Sarg der Großmutter steht. Diese Maserung, in der der Erzähler eben diese Risse, diese gegenlaufenden Risse beobachtet und sie dann auch so interpretiert, Risse, die gegenwirken in einem eigensinnigen Trotz. Und das, fand ich, ist ein sehr treffendes Bild für diesen Ich-Erzähler, für die Biografie dieses Ich-Erzählers, der ja eben auch in einem ganz eigensinnigen Trotz hier gegenwirkt, gegenläuft. Und eben gleich wie die Risse sich auch so ganz langsam wehren gegen eine Bausubstanz, gegen ein Gebäude und das vielleicht sogar zum Einsturz bringen können, so wehrt sich eben auch konstant dieser Ich-Erzähler gegen die Elterngeneration, gegen das Land, gegen sein Land, gegen den Nationalismus. Ja, und ich finde, und auch die folgende Passage fand ich sehr eindrucksvoll, eben weil sie auch einfach demonstriert, dass auch wenn man eben neue Gebäude aufbaut, neuen Verputz dran macht, alles versucht schön aufzubauen, reicht das eben nicht, um ein krankes Land sozusagen zu ändern. Und genau das ist es, was mich eben an diesem Roman schon beeindruckt hat und auch betroffen gemacht hat, diese Unveränderbarkeit der Dinge, die hier eben sehr zum Ausdruck kommt. Sie, Herr Kunisch, haben gemeint, aber funktioniert denn das eben mit diesem Anti-Hass? Funktioniert das über den ganzen Roman? Auch darüber habe ich mir schon Gedanken gemacht. Nur würde ich sagen, was hier beschrieben ist, und das ist, glaube ich, ganz eben, wie schon mehrfach erwähnt worden ist, es ist wichtig, dass es dieses Buch gibt, dass es so geschrieben wurde, weil hier eben ein Trauma der Kinder, also der Kinder beschrieben wird sozusagen, die eben, also der nachfolgenden Generation. Wie man ja jetzt aus der Forschung weiß, es wird ja schon viel darüber geforscht, dass sich ein Trauma natürlich auf die Kinder auswirkt. Und dieser Ich-Erzähler hat das Bombardement von Serbien, von Belgrad selbst erlebt. Er trägt aber eben genauso das Trauma seiner Eltern in sich. Und das will hier einfach herauskommen, soll hier auch herauskommen. Ja, natürlich kann man jetzt sagen, es gibt vielleicht in der dramaturgischen, im dramaturgischen Ausbau dieses Romans, in der Erzählstruktur, habe auch ich ein paar, mit der habe auch ich ein paar Schwierigkeiten gehabt mit diesen zwei Figuren, eben mit diesem Sitznachbarn, der ja eben einfach hier ja, ganz ähnliche Schwierigkeiten und ähnlichen Hass auf das Land hegt. Da hätte ich jetzt auch ich gesagt, gut, da hätte man das eine oder andere Mal vielleicht ein bisschen konzentrieren können, vielleicht ja, ein bisschen umschreiben oder ein bisschen in eine andere Richtung gehen können. Nur, das hat mich jetzt eigentlich weniger gestört, weil was ich mir vorstelle ist, dass hier eine Aufarbeitung begonnen hat, eine Abarbeitung, und die ist eben einfach noch nicht fertig. Und das finde ich ist auch wichtig zu wissen, weil es eben stimmt, dieser Krieg, dieses und auch diese Schwierigkeiten, die hier politisch bestehen, die hier auch in Beziehung mit den Ländern, mit zum Beispiel jetzt Österreich bestehen, wo ja viele Serben damals hingezogen sind, die existieren einfach nach wie vor. Und das müssen wir einfach sehen, und dafür ist dieses Buch wichtig. Und ich stelle mir eben sogar schon ein zweites Buch vor, in dem einfach ja, ein Schritt weitergegangen wird. Und ja, das könnte ich mir vorstellen, dass das so weitergeht. Das ist ja auch erst ein Debüt. Und ja, und somit werden wir sehen, was passiert.
Ja, Karl Valentin hat einmal gesagt, es ist schon alles gesagt worden, aber noch nicht von allen. In dem Sinn schließe ich mich gerne meinen Vorrednern an und will vielleicht den einen oder anderen Gedanken noch kurz vertiefen oder weiterführen. Marco Dinichs Buch hat mich beeindruckt und verstört, beeindruckt durch seine atmosphärische Dichte, durch seine Dringlichkeit und seine Welthaltigkeit. Es ist sicher richtig, dass man es nicht als verkappte Autobiografie lesen soll. Was es mir sehr gut gefallen hat, ist, dass es nicht in die Falle tappt, die wir oft in dieser Thematik in der jüngeren deutschsprachigen Literatur haben, nämlich diesen Gegensatz von der vom geordneten demokratischen Westen, der aber irgendwo kalt ist, und dem chaotischen Osten, der arm ist, aber wo es dann sehr emotional zugeht. Das ist ein Stereotyp, dem wir immer wieder begegnen in dieser Literatur. Ich bin froh, dass er hier vermieden wird. Mich hat diese Unbändigkeit des Hasses, der erwähnt wurde, auch beeindruckt, aber auch, da komme ich zum zweiten Punkt, verstört. Aber vielleicht wollte der Autor genau das. Seine Figur ist in einem Hass gegen den Vater befangen, der sich nicht überwinden lässt. Das hat mich erinnert an einen Vierzeiler von Brecht. Brecht hatte über seinem Arbeitstisch eine chinesische Maske, so eine verzerrte Fratze, und er schreibt, diese Maske soll mich daran erinnern, wie anstrengend es ist, böse zu sein. Und diese Anstrengung prägt die Romanfigur von Marko Dinic. Er kommt nicht heraus aus diesen angestrengten, heftigen Emotionen. Das hat etwas Quälendes für den Leser, aber es ist auch eindrücklich. Es ist eine schwierige Frage, ob das jetzt über den Roman trägt. Wir müssten uns da vielleicht fragen, mit was für einem Anspruch gehen wir an den Text heran, wenn wir so etwas von einer Figur Verlangen. Vielleicht will er ja gerade die Not dieses Menschen, der nicht aus seinem Hass herausfindet, schildern. Abschließend möchte ich gern sagen, ich für meine Begriffe hat Marko Dinic die Schlüsselpassage des Textes gelesen, der Moment, wo der Ring in den Rachen der toten Großmutter gestopft wird. Das ist eine Szene, die ich nie mehr vergessen werde im Leben. Und es ist, der Kontext ist ja der, dass der Vater den Ring zurückfordert. Der sagt, die Großmutter ist tot, jetzt gehört der Ring wieder mir. Und dieser Protestakt ist schon von einer Symbolhaltigkeit, die einen betrifft und beschäftigt. Ich würde sagen, wenn das Buch nur diese Passage enthielte, wäre es schon sehr viel.
Danke, Manfred Pabst. Gerhard Ruiz, es war jetzt sehr viel von Hass die Rede. Ich erlaube mir nur einen kurzen Einschub, und zwar, dieser Hass ist ja nur der eine Teil von einem Januskopf und der andere ist eine perverse Art von Nostalgie eigentlich, dieses Ich-Erzählers, der sich in gewisser Weise auch nach dieser Enge und nach diesem Elend Serbiens zurücksehnt.
Na, die Geschichte, habe ich ja gesagt, ist viel, viel schichtiger. Das hat zu tun mit der Kindheit, die man zurückgelassen hat. Man darf nicht vergessen, dass der Held der Geschichte geht. Ja? Ist 10 Jahre nicht wiedergekommen. Geht. Er geht in Verschwörung mit der Großmutter. Er flieht vor der Familie. Die Großmutter gibt ihm ihr Erspartes mit. Er geht. Und er kommt zurück, weil er fühlt sich zurückgerufen. Die Mutter ruft an, wie immer. Mütter müssen anrufen, nicht die Väter. Er wird zurückgerufen, weil er den Ring bringen soll. Und er kommt aber, weil es um die Großmutter geht. Also die engste Vertraute, die er hatte in dieser Hölle eigentlich, in der er gelebt hat, und in dieser Zerrissenheit, weil einerseits war es ja sozusagen das Glauben wollen, es war ja sozusagen ein Loyalitätsbedürfnis gegenüber der Regierung, weil man wurde ja bombardiert und gegenüber dem Vater, aber dann eben dieser Bruch, ja, niemandem mehr glauben zu können, niemandem vertrauen zu können, und das heißt, es ist eine emotional extrem schwierige Situation. Ich glaube, dass dieses Buch sehr, sehr genau gearbeitet ist. Zum Beispiel die Brücke der Großmutter, den Ring direkt zurückzugeben, und zwar so, dass man ihn nicht mehr herauskriegt aus ihr. Ja, das ist ja ganz wichtig. Man kriegt ihn nicht mehr heraus aus ihr. Genauso wie der hässliche andere, den er ja nicht sein will, übrigens, der taucht nur noch einmal auf. Den hat er im Bus neben sich sitzen und dann taucht er einmal noch auf. Er hat damit gerechnet, dass dieser hässliche andere noch einmal auftaucht, der eine Biografie schreiben will, Chronist eigentlich ist, kein Autor, kein Dichter, will er auch nicht sein. Und den sozusagen, bei dem macht das genauso. Er gibt ihm halt, er hat keinen Ring oder sonst was, aber das ist genau die zweite nahe Beziehung, die er hat, die er beendet, die er beenden muss, weil der kommt halt bei Unglück ums Leben. Das ist das eine, wo ich mir denke, also das kommt im Buch sehr, sehr oft vor, in diesen Bögen, die kann man sozusagen wiederfinden. Auch, und das ist schön für mich als Leser, dass er mir das überlässt, was mit dem Vaterbild passiert. Er kommt doch zurück in sein Jugendzimmer und findet es eigentlich nicht musealisiert vor, sondern irgendwie, glaube ich, relativ lebendig. Und schreibt sofort zu, das ist jetzt das Lesezimmer, der Rückzugsraum der Mutter vor dem Höllenleben mit dem Vater. Und erwischt aber dann gegen Ende zu des Buches den Vater dort lesend. Das heißt, der Vater liest dort, ja, und da passiert etwas auch in der Vater-Sohn-Beziehung, das jetzt nicht auserklärt wird, ja, das jetzt nicht kommentiert wird, aber plötzlich in der Geschichte da ist. Das heißt, sein Hassbild, seine Abrechnung und ich weiß nicht was alles, hat zum Beispiel einen Bruch erfahren, ja, oder seine Vorstellungen von so hat es zu sein, so war es immer. Und dass sich der abarbeitet, ist schon ganz klar. Aber für mich war auch diese Bilder, der trifft den hässlichen anderen, der also ihn noch immer toppt. Ja? Also er ist immer noch eine Spur ärger als er. Den trifft er ja eigentlich auf den Trümmern wieder eines Belgrad. Den trifft er wieder auf den Resten eines Belgrad und auf einem überdünchten Belgrad. Ja? Das ist so, der trifft es ja sozusagen auf einem historischen Boden wieder. Und davon handelt ja dieses Buch, von wo kommt man hin, wo kommt man an, wo ist man gelandet. Und das ist eigentlich für mich dieses starke Element, in dem es ist ein Buch über Nationalismus und der Nationalismus sagt immer Heimat. Ja? Hierher gehörst du, von hierher kommst du, dort gehst du hin, es ist alles klar determiniert. Und dann ist einer, der irrt herum, ja, in diesem hier gehörst du hin. Und das finde ich, das hat mich total gefesselt. Und ich war sogar froh, dass man nicht versucht hat, mich hineinzuziehen in eine Identifikation. Ja, mit wem bist du jetzt und gegen wen bist du jetzt, sondern dass diese wütende Distanz geblieben ist und das Wenige, was erzählt worden ist, habe ich die Wahl als Leser, mir aussuchen zu können, da passiert was, da ist ein Prozess in Gang gekommen. Also wie gesagt, ich habe dieses Buch mehr oder weniger als wachsenden Stoff empfunden und ich wollte eigentlich gern weiterlesen, es war aber leider schon zu Ende.
Daniela Striegel und dann Hans-Peter Kunisch.
Ja, der hässliche andere, um das aufzugreifen, der hat natürlich die Aufgabe, uns, den Lesern, die Geschichte Belgrads und die Geschichte dieses Konflikts zu erklären. Aber er hat also diese sozusagen praktische Aufgabe, also manchmal spricht er in überhitzten Essays, aber ich wollte auf eine Figur aufmerksam machen, auf eine schöne symbolische Figur, die dem Ganzen ja auch innewohnt. Es handelt sich ja um eine Hadesfahrt, nicht? Und dieser Ring ist ja so etwas wie der Obolus, den der Fährmann Charon in der griechischen Mythologie also bekommt für die Fahrt, für die Überfahrt und diese Verdoppelung mit dem Stein. Der Stein ist natürlich auch etwas, also wenn sich die Worte in der Kehle verwandeln in einen Stein, dann ist das natürlich ein Bild dafür, dass jemand zum Schweigen kommt, dass jemand endgültig schweigt. Und ich glaube, dass es einige solcher Bezüge in diesem Text gibt.
Ja, genau. Also es sind natürlich noch andere Sachen drin, die wir noch nicht erwähnt haben. Also interessant finde ich auch, dass das ganze Buch ja eigentlich, also wenn ich es mir genau überlege, eine Provokation an die Serben im Ausland sein könnte, ne? Oder auch an die in Serbien. Nicht so eigentlich überlegt euch, wo seid ihr hingekommen und was denkt ihr euch selber dazu, nicht? Also das wäre für mich jetzt auch ein interessanter Fall. Wie kommt es bei den Leuten an, sozusagen über die es schreibt, ne? Also so und interessant ist ja auch, dass es nicht nur Serbien ist, das eben da in den Hass kommt, sondern auch Wien, ne? Sozusagen die jungen, reichen, hübschen Wiener, die nichts zu tun haben, als eben da so mal zu fragen, ja, hasst ihr euch denn noch, die Serben und die Kroaten oder irgendwie sowas? Und sonst haben sie ja auch nicht viel zu sagen, ne? Oder so, aber sie kommen genauso, also er fühlt sich in dem Sinn tatsächlich zwischen allen Welten und es ist ja am Schluss auch noch so ein bisschen offen, wohin er gehen wird. Man weiß eigentlich wirklich keinen richtigen Ort für ihn, ne? Sozusagen. Also das ist auch ganz interessant. Und das mit dem Vater fand ich ein bisschen anders, aber es ist schon so, dass es offen gelassen wird, aber man muss sagen, es ist ja so, dass der Vater nie im Zimmer schlafen durfte. Ne? Als nachdem der Sohn gegangen ist, meinte er, man sollte das Zimmer aufgeben und da das Ehebett hintun. Und das ist aber weiter im Wohnzimmer geblieben, weil die Mutter sich geweigert hat, ne? Oder so. Und jetzt ist es halt, schleicht der Vater sich da rein und man weiß nicht genau, ist es jetzt nochmal eine Provokation an den Sohn? Motto, das ist nicht mehr dein Zimmer. Oder ist es jetzt eben der neue Vater, der sich plötzlich für Literatur, Dostojewski und sonst was interessiert? Ne? Sozusagen, das ist tatsächlich, glaube ich, offen gelassen. Ich habe es jetzt zuerst mal so ein bisschen anders gelesen, dass das nochmal der fiese Vater ist, der sozusagen sich da reinschleicht und sagt, nee, hier ist auch kein Platz mehr für dich, ne? Oder so. Aber gut.
Dankeschön. Wurde alles gesagt? Dann schließen wir diese Runde. Danke an die Jurorinnen und Juroren. Vielen Dank, Marco Dinic. Und wir machen ein paar Minuten Pause. Sie können immer noch mitstimmen, was das zu kürende Buch für den Publikumspreis betrifft. Stimmzettel müssten da sein. Draußen gibt es den Büchertisch und auch einen Kaffee, wer möchte. Danke vielmals.